Schon seit einiger Zeit sind bei uns in Österreich, aber auch Europa und weltweit Populismus und Nationalismus im Aufwind. Mit einer Sorge, mit einer gewissen beobachten wir auch Polarisierungen in unserer Gesellschaft, zum Teil erheblichen sozialen Unfrieden und massive Ängste.
Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Ich begrüße alle Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Was Mann bewegt. Mein Name ist Wolfgang Bögel, ich bin theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung der Diözese Linz. Ein wichtiger Leitsatz in unserem neuen Leitbild der katholischen Männerbewegung lautet: Hellwach beobachten wir die Entwicklungen in allen Lebensfeldern. Das bezieht sich natürlich auch auf die Entwicklungen in Politik und Gesellschaft. Im aktuellen Superwahljahr ist eine Stärkung rechtskonservativer und rechtsextremer Strömungen zu beobachten und wohl auch weiter noch zu befürchten. Die Errungenschaften und Standards von westlich-liberalen Demokratien scheinen zunehmend in Gefahr. Inwiefern es Gefährdungen unserer Demokratie gibt und was es braucht, die Errungenschaften unserer Demokratie zu schützen und unsere Demokratie auch immer weiter zu entwickeln, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Nicht zuletzt soll es natürlich auch darum gehen, was jeder und jede Einzelne von uns dazu beitragen kann. Als Gesprächspartner zu diesem Thema konnten wir Dr. Markus Schlagnitweit gewinnen. Er ist Priester, Theologe und Sozialethiker und leitet die Katholische Sozialakademie Österreichs. Danke, Markus, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast.
Bitte und danke für die Einladung zu dem Gespräch.
Markus, im öffentlichen und im politischen Diskurs ist in den letzten Jahren und Monaten häufig davon die Rede, dass die Demokratie in Gefahr ist. Welche Entwicklungen siehst du, die derzeit die sogenannten westlich-liberalen Demokratien gefährden? Auf nationaler Ebene, aber auch auf EU-Ebene oder auch weltweit?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Zahl jener Staaten weltweit, die mehr oder weniger als Demokratien arbeiten, das gibt es auch in unterschiedlicher Abstufung, wie liberal sie dann wirklich sind und dergleichen, aber die Zahl der Demokratien ist im Abnehmen, die Zahl der Autokratien im Zunehmen. Die Gefahren sind sehr unterschiedlich, je nach Weltregion. Ich kenne jetzt den Kontext anderer Kontinente zu wenig, aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Stammesstrukturen, also Kulturen, in denen Stammesstrukturen eine sehr starke Rolle spielen, für Demokratien nur bedingt förderlich sind. Wir reden doch hier eher jetzt wahrscheinlich von den Demokratien, wie wir sie kennen, in denen wir in Österreich auch leben. Hier sind mehrere Gefahren, die ich sehe. Zum einen, dass ein immer größerer Teil der Bevölkerungen gar nicht teilhat am demokratischen Prozess. Entweder weil sie von vornherein davon ausgeschlossen sind, aufgrund des Wahlrechts. Wir haben in Österreich einen relativ gar nicht so kleinen Anteil an Wohnbevölkerung, die eben nicht österreichische StaatsbürgerInnen sind. Auf kommunaler Ebene können die dann oft trotzdem, wenn sie eine gewisse Anzahl von Jahren, glaube ich, schon in einer Gemeinde leben, zwar mitwählen, aber nicht auf Landes- und Bundesebene. Oder Menschen, die eben nicht mehr bewusst oder unbewusst, die sich einfach von selber aus dem demokratischen Prozess herausnehmen und sich nicht mehr an Wahlen beteiligen. Das ist eine Gefahr, die ich sehe, weil die Mehrheitsverhältnisse in einem Parlament dann eigentlich die Bevölkerung gar nicht mehr abbildet. Wenn die Wahlbeteiligung unter 50% ist, was bedeutet dann eine Parlamentsmehrheit von 60%? In Wirklichkeit sind das nur noch 30% der Bevölkerung. Verstärkt sich dieser Trend selbst, der verstärkt sich mehr oder weniger selbst, wo sich Bevölkerung nicht mehr von den politischen Funktionären, von den Mandatsträgern tatsächlich vertreten fühlen. Eine zweite Gefahr sehe ich im sogenannten Populismus, ob der jetzt von rechts oder von links ist, wo einfach sozusagen mit falsche Informationen, Fake News, mit verkürzten Informationen, mit vermeintlich einfachen Lösungen, die aber keine Lösungen sind, Stimmung gemacht wird, wo Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen, ausgegrenzt werden, wo Bevölkerung eher gespalten wird, wo Gesellschaft gespalten wird, sehe ich riesige Gefahren.
Wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, da nehme ich kurz Bezug auch auf die Ergebnisse der kürzlich stattgefundenen EU-Wahl, wo man ja einen starken Rechtsruck befürchtet hat in Europa. Der ist zum Teil eingetreten, zum Teil nicht. Aber in Ländern, sage ich jetzt einmal, wie Österreich, Deutschland, Frankreich, doch sehr eindeutig. Aber das genau dasselbe Phänomen, das du gerade beschrieben hast, sozusagen, dass halt diese 20%, die halt rechtsextrem wählen oder rechtsideologisch oder rechtspopulistisch, wiederum nicht wirklich die Gesamtheit der Bevölkerung repräsentieren, aber so stark wirken dann, ne?
Die Gründe, warum es jetzt diesen Rechtsruck gibt, sind wohl auch komplex und vielfältig und lassen sich wahrscheinlich nicht auf einen Nenner bringen. Ein Grund mag sein, dass nach einer Phase der Internationalisierung und Globalisierung das Pendel zurückschlägt oder zurückschwingt vielmehr. Und Menschen sagen, na, das mit der Globalisierung, das bringt uns auch Probleme und so weiter. Und dann werden Lösungen wieder eher im kleinen, nationalen, überschaubaren Rahmen gesucht. Dabei wird aber außer Acht gelassen, dass die Vorteile, die zum Beispiel Integration in die Europäische Union gebracht hat, die werden als selbstverständlich genommen. Dass das auch etwas kostet, das wird nicht mitbedacht. Dass das nicht einfach sozusagen selbstverständlich ist. Und dann kommt wohl auch noch dazu, dass dieser Rechtsruck ist ja vor allem vielfach in Ländern zu beobachten, zumindest in Europa, wo ein hoher Lebensstandard oder ein Wohlfahrtsniveau ein relativ hohes gegeben ist. Und wo manche jetzt fürchten, im Zuge auch der entschlosseneren Klimapolitik und so weiter, dass hier etwas abgegeben werden muss von Rechten oder von Standards, die man sich sozusagen angewöhnt hat.
Mhm. Und natürlich auch der sogenannte Migrationsdruck.
Auch der Migrationsdruck mag eine Rolle spielen, wobei hier zum Beispiel auch nicht mitgesagt wird, dass wir Migration in Österreich brauchen. Wenn wir uns nur den ganzen Bereich der Pflegeberufe anschauen, in Krankenhäusern, in Alten- und Pflegeheimen, in der mobilen Pflege und so weiter, wir würden ohne Migration das schlichtweg nicht bewältigen können. Auch die Aufrechterhaltung unseres Pensionssystems ist aktuell nur durch Zuwanderung möglich, weil die österreichische Bevölkerung schlichtweg sich nicht mehr selber erneuert. Das wird aber dann wohlweislich verschwiegen. Und Rechtspopulisten leben ja in der Regel davon, dass sie für komplexe Probleme einfache Lösungen anbieten. Und die bestehen meistens darin, dass man Sündenböcke sucht. Und die Sündenböcke, das Böcke sind dann eigentlich immer Bevölkerungsgruppen, die selber nur schwach politisch vertreten sind und organisiert sind. Die werden dann verantwortlich gemacht für Probleme, obwohl sie es gar nicht sind.
Ist ja auch interessant, dass in den, sage ich jetzt einmal, sogenannten illiberalen Demokratien, Beispiel Ungarn, man ja sehr bemüht ist, sozusagen genau diesen Aspekt der Ängste oder Gefährdungsempfindungen in der Bevölkerung fernzuhalten, indem man halt gar nicht reinlässt ins Land. Und zusätzlich natürlich dann da auch noch dazu kommt, dass demokratische Grundstandards oder rechtsstaatliche Grundstandards einfach ausgehöhlt werden, dass die Politik Einfluss auf die Justiz übt, dass auf die Medien oder die Medienlandschaft ganz regierungsaffin gemacht wird. Sind wir in Österreich, gibt es da auch Anzeichen, dass da Gefährdungen geben könnte, wenn zum Beispiel ein Parteivorsitzender sagt, das Recht muss der Politik folgen und nicht die Politik dem Recht?
Demokratie ist immer gefährdet, weil sie nicht selbstverständlich ist. Demokratien sind errungen worden. Aber das heißt nicht, wenn sie einmal dann sozusagen sich durchgesetzt haben mit einer Verfassung, dass das dann bleibt. Das ist vielleicht überhaupt eins der großen Probleme, dass das von vielen Menschen vielleicht auch zu wenig beachtet wird, dass viele Standards, an die wir uns gewöhnt haben, oft in mühsamen politischen Prozessen erst durchgesetzt werden mussten und es keine Garantie gibt, dass es nicht auch wieder Gegenkräfte gibt, die diese Standards in Frage stellen. Das heißt, es braucht immer eine Wachsamkeit und Demokratie braucht auch immer wieder Nahrungszufuhr im Bewusstsein der Bevölkerung. Du hast vorhin von illiberaler Demokratie gesprochen, das Beispiel Ungarn genannt. Ich halte eigentlich die Bezeichnung illiberale Demokratie selbst schon für einen Populismus und eine Verharmlosung. Ich würde eher von defekter Demokratie sprechen. Vielleicht sollten wir uns auch darüber unterhalten, was eine Demokratie, eine liberale, moderne Demokratie ausmacht. Das sind zum einen freie Wahlen. Freie Wahlen heißt aber auch faire Wahlkämpfe zwischen den politischen Bewerbern, was auch einen fairen Zugang zum Beispiel zur Medienöffentlichkeit bedeutet. Wir haben in Ungarn zwar Wahlen regelmäßige, aber die Medien werden sehr stark kontrolliert. Also freie Wahlen sind ein Fundament einer liberalen Demokratie. Dann eine Gewaltentrennung, also eine Trennung der klassischen politischen Gewalten, Legislative, Exekutive und Jurisdiktion, die sich auch gegenseitig kontrollieren müssen. Und schließlich gehört für mich zu einer liberalen Demokratie in hochentwickelter Form auch, dass Menschen- und Bürgerrechte verankert sind in einer Verfassung und dass wir es mit einem Rechtsstaat zu tun haben. Wenn es heißt, also das Recht hat der Politik zu folgen, würde das ja bedeuten, dass mit einer entsprechenden, vielleicht auch Verfassungsmehrheit, in Österreich Zweidrittelmehrheit, es möglich wäre, zum Beispiel grundlegende Menschen- und Bürgerrechte außer Kraft zu setzen oder einen Minderheitenschutz außer Kraft zu setzen. Und damit wäre eine solche moderne Demokratie eigentlich schon defekt. Freie Wahlen, Gewaltentrennung und Machtkontrolle, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechts- und Bürgerrechtsstandards in der Verfassung verankert, die auch Minderheiten schützen. Wenn Demokratie missverstanden wird als die Herrschaft der Mehrheit, dann würde ich das eher als eine Demokratur bezeichnen. Nein, es gibt auch Minderheiten haben in einer modernen Demokratie rechtlichen Schutz vor Ausgrenzung, Verletzung ihrer grundlegenden Menschen- und Bürgerrechte.
Also ich verfolge auch sehr interessiert die Debatte im deutschen politischen Diskurs. Und da wird jetzt vermehrt wieder auch davon geredet, von der sogenannten wehrhaften Demokratie, dass man sozusagen auch mit staatlicher Gewalt gegen bedrohliche Entwicklungen oder Organisationen oder Parteien vorgeht. Das bezieht sich sogar dann auf die Frage, dürfen radikale Islamisten demonstrieren oder kann man eine gesichert rechtsextreme Partei verbieten? Was hältst du vom Konzept der wehrhaften Demokratie?
Das Faktum, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist und sich sozusagen auch gegen Angriffe von innen und außen zu verteidigen hat, weil es eben nicht selbst diese Angriffe gibt es. Sie wird in Frage gestellt von gewissen gesellschaftlichen Kräften. Und da ist es nur legitim, sich gegen solche Angriffe auch zu verteidigen. Ob der Begriff wehrhafte Demokratie glücklich ist oder nicht, darüber ließe sich jetzt diskutieren. Aber ich denke, eine Demokratie braucht auch sozusagen Wächter, die darauf achten, dass hier nicht die Grundsäulen, von denen ich zuerst gesprochen habe, sozusagen langsam unterhöhlt und unterspült werden und dann irgendwann zusammenbrechen. Wir können hier auch aus der Geschichte lernen. Du hast das Beispiel ja Deutschland genannt. Die Weimarer Republik und die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland also der Zusammenbruch der Weimarer Republik oder das Ende der Weimarer Republik und die Machtergreifung der Nationalsozialisten, kam letztlich auf Grundlage der damaligen Verfassung zustande. Aber da ist davor schon einiges passiert, dass das dann sozusagen ausgehebelt werden musste. Deshalb dürfen auch wir uns in Österreich nicht einfach sicher sein. Es gibt auch Defizite in unserer Verfassung. Ich habe vorhin gesprochen, dass politische Macht immer auch Kontrolle braucht. Und ich weiß jetzt zum Beispiel gerade, dass es in Expertenkreisen eine Diskussion darüber gibt, das Amt des österreichischen Nationalratspräsidenten ist relativ schlecht kontrolliert. Es gibt zwar einen Usus, das hat sich bisher, war das nie ein Problem, dass der Nationalratspräsident, der über zum Beispiel die Tagesordnung in der Parlamentssitzungen ja auch, der die Tagesordnungen erstellt, der hat eine Präsidiale. Da sind die Klubobleute drinnen, da sind die anderen Nationalratspräsidenten, auch die Stellvertretenden oder der zweite und dritte Präsident drinnen. Die erstellen das normalerweise zusammen und gemeinsam, ja, im Konsens. Aber es steht nirgends geschrieben, dass er das in der Präsidiale machen muss. Oder kann er abgewählt werden? Ich bin hier kein Verfassungsexperte, aber so viel ich weiß, gibt es kein Verfahren, kein in der Verfassung festgeschriebenes Verfahren, unter welchen Voraussetzungen ein Nationalratspräsident auch abgewählt werden kann. Und das sind zunächst kleine Defizite, die uns bisher vielleicht keine Probleme bereitet haben, die aber, wenn hier vielleicht die falsche Persönlichkeit an die Macht kommt oder eine Gruppe, die prinzipiell einer liberalen Demokratie feindlich gegenübersteht, hier politische Macht erhält, plötzlich eine Funktion erringen kann, die dann schwer kontrollierbar ist.
Stichwort Kontrolle, du hast es ja schon vorhin auch angesprochen, die Medien werden ja auch gerne die vierte Gewalt im Staat genannt. Und da gibt es aber natürlich auch sehr ambivalente Phänomene, ich sage jetzt mal von Qualitätsjournalismus bis Social Media und wo halt nur mehr sozusagen im eigenen politischen Suppe gekocht wird. Welche Bedeutung misst du den Medien bei?
Die Medien gelten zum einen tatsächlich als vierte Macht im Staat, ja, die mediale Öffentlichkeit, aber sie sind es nicht mehr selbstverständlich. Medien stehen heute unter einem enormen Finanzierungsdruck. Das heißt, sie werden abhängig von Geldgebern. Das können wohlhabende Interessensgruppen in einer Bevölkerung sein, also wirtschaftlich wohlhabend und starke Gruppen sein. Das können politische Gruppen sein, die dann sozusagen schon möglicherweise schon sozusagen die Objektivität der Berichterstattung nicht sozusagen steht dann in Frage. Wir haben das Problem, dass es Boulevardmedien gibt, die dann jeden journalistischen Qualitätsstandard unterbieten, wo es überhaupt keine Eigenrecherche mehr gibt, sondern wo nur noch Meldungen sozusagen aufgenommen und weiter verbraten werden und irgendwie auch oft kombiniert werden, unsachlich, nicht geprüft werden, Check, Double Check, Recheck und so diese journalistischen Standards werden da oft unterlaufen, auch aufgrund des Zeitdrucks. Wer als Erster mit einer Meldung draußen ist, ja, der hat dann sozusagen die höheren Einschaltquoten und so weiter, an denen sich dann wieder Budgets aus Werbung und so weiter bemessen. Eben das hat alles mit diesem wirtschaftlichen Druck zu tun, unter den Medien auch stehen. Und deshalb halte ich es für notwendig, in einer funktionierenden Demokratie, dass es Qualitätsjournalismus gibt, der aufgrund seiner Qualität und nicht aufgrund der Einschaltziffern, die er generiert, oder sonstiger Quoten eine Presseförderung oder eine Medienförderung erhält aus Steuermitteln, beziehungsweise dass es auch so etwas wie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, der auch mit einer öffentlichen Finanzierung nicht in derselben Abhängigkeit steht wie freiwirtschaftlich agierende Medien.
Der ja auch gerne in Frage gestellt wird, zumindest von der Finanzierung her. Kurz noch ein Aspekt, wo ich denke, dass du eine ganz große Expertise auch hast und wo mich deine Meinung interessieren würde. Welche Rolle misst du einer wachsenden ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilung zu als Faktor möglicher für Gefährdung von Demokratie?
Naja, es ist in mehrfacher Hinsicht ein Problem. Ungleiche Vermögensverteilung heißt, dass wir auf der einen Seite eine anwachsende Gruppe überdurchschnittlich reicher und überdurchschnittlich armer Menschen haben. Ich glaube, es ist bekannt, dass Menschen, die sozusagen praktisch ihren Alltag damit, ein Großteil ihrer Energie damit aufgebraucht wird, überhaupt ihr Leben irgendwie einigermaßen würdevoll über die Runden zu bringen oder irgendwie sozusagen sich den Lebenshalt überhaupt noch irgendwie zu verdienen und abzusichern, dass hier oft wenig Freiraum ist, um hier auch politisch teilzuhaben an politischen Prozessen. Das ist das eine Problem. Das heißt, es gibt hier vielleicht in einer wachsenden ungleichen Vermögensverteilung eine wachsende Bevölkerungsgruppe, die aus politischen Prozessen entweder sich selber ausschließt oder aufgrund mangelnder Bildung, mangelndem Zugang zu Information und so weiter ausgeschlossen ist. Und auf der anderen Seite haben wir Bevölkerungsgruppen, die aufgrund ihres Reichtums an sich schon politische Macht haben. Das heißt, entweder sie können sich durch entsprechende Spenden an Parteien oder auch indem sie sich eigene Medien halten, die öffentliche Meinung sehr stark beeinflussen oder eben politische Prozesse beeinflussen, weil auch politische Parteien sozusagen hier dann in eine Form der Abhängigkeit geraten. Ich will noch nicht direkt vom Ämterkauf sprechen, aber es geht dann schon, oder vom Gesetzeskauf sprechen, aber es ist nicht ganz von der Hand zu weisen und die letzten Jahre haben gezeigt, dass es hier durchaus Tendenzen in diese Richtung gab oder dass sehr vermögende Menschen anders behandelt werden, sozusagen von den Behörden aufgrund ihrer wirtschaftlichen Potenz. Ich nenne nur den Fall Signer und die jetzt anstehende Pleite. Also es stellt sich letztlich die Frage, in einer Demokratie können wir uns die Reichen überhaupt noch leisten, aus demokratiepolitischen Gründen. Wer reich ist, hat einfach sozusagen mehr Handlungsspielraum als ein Mensch, der nicht reich oder gar arm ist. Und er hat auch sozusagen natürlich öffentlichen Einfluss. Er kann mit seinem Vermögen Unternehmen gründen, Arbeitsplätze schaffen, investieren. Aber es liegt dann immer die Entscheidung bei ihm selber, wo wird investiert, wie viele Arbeitsplätze, wo schaffe ich sie und so weiter. Und damit wird er schon zum politischen Player, aber die Legitimation ist dann keine demokratische, sondern eine rein ökonomische Legitimation. Dann spricht man eher von einer Oligarchie als von einer Demokratie.
Ich möchte ja nicht nur bei der Analyse oder beim Problembefund stehen bleiben, wenn wir den klassischen 3-Schritt-10 Urteilen handeln, sozusagen hernehmen, würde ich noch gern zum Punkt Handeln kurz kommen, weil es ganz sicher auch so ist, dass man auch sozusagen diese Wachsamkeit und diesen Blick auf die Gefährdungen von Demokratie wiederum auch nicht nur an die Politik delegieren kann oder an die Medien, sondern da braucht es ein waches und bewusstes StaatsbürgerInnenbewusstsein, sage ich jetzt einmal. Mir ist kürzlich auch wieder mal das Zitat von John F. Kennedy unterkommen, bei seiner Amtsantrittsrede, wie er sagt, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, sondern fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Und der Herfried Münkler, der deutsche Historiker und Politikanalyst, der konstatiert unseren wohlhabenden Demokratien so die Haltung einer Konsumdemokratie, also der Staat muss für mich sorgen. Das ist so eine Erwartungshaltung und ich habe ein Recht auf diese Leistungen. Und er sagt, dass wir eine Entwicklung brauchen zur Beteiligungsdemokratie. Das ist jetzt auch meine Frage. Welche Formen, Modelle von Beteiligung, Partizipation würdest du sehen, die wir brauchen, auch gerade jetzt wieder?
Zuerst einmal die Beteiligungsmöglichkeiten nutzen, die wir bereits haben. Also da braucht man gar nichts Neues erfinden. Das heißt, sich an politischen Wahlen tatsächlich zu beteiligen, also wählen zu gehen. Nicht WählerInnen, da hat gerade ein Mitarbeiter der KSÖ auch im Standard einen Artikel veröffentlichen können, der sich sozusagen mit der Stimme der Nichtwählerinnen auseinandersetzt und sagt, die stimmen in Wirklichkeit immer den Siegern aus einer Wahl zu und dürfen sich dann nicht beschweren, wenn dann Entwicklungen entstehen, die sie eigentlich nicht haben wollen. Grandioses Beispiel, der Brexit. Die Jungen angeblich haben in England und in Großbritannien die jungen Leute sind nicht wählen gegangen und dann kam ein Ergebnis heraus, dass von den jungen Leuten in Großbritannien keiner will. Also der EU aus. Und das ist doch, hat doch sehr weitreichende Folgen. Schlichtweg, weil sie nicht wählen gegangen sind und damit ihre Interessen nicht vertreten haben. Dazu gehört die Bereitschaft, meine Stimme auch jemandem zu geben, der vielleicht nicht hundertprozentig meinen persönlichen moralischen Werten und so weiter entspricht, aber noch am ehesten meinen Werten entspricht. Als Christ und Christin muss ich mich zudem dann auch noch eingestehen oder fragen, selbstkritisch fragen, geht es bei einer Wahl nur darum, wo ich meine persönlichen, individuellen Interessen am besten gewahrt sehe, oder wähle ich jene Partei, jene politische Kraft, wo ich das Gefühl habe, die hat das Gemeinwohl am besten im Blick. Also als Christ darf es mir nie nur um mich selber gehen, sondern eigentlich brauche ich eine besondere Aufmerksamkeit für die Gefährdeten, für die Schwächeren, für die ärmeren Bevölkerungsgruppen. Wo sehe ich eigentlich deren Interessen am besten gewahrt? Müsste ich dann eigentlich auch dementsprechend wählen? Also das sind schon einmal so gewisse Kriterien und für persönliche Meinungsbildung, politische Meinungsbildung. Partizipationsmöglichkeit bedeutet auch, die Informationen, wo ich Zugang habe, gut zu wählen und hier auch kritisch mir meine Meinung zu bilden und nicht einfach sozusagen das, was sich am leichtesten und am lustvollsten liest, ja, das ist ein Boulevard-Revolverblatt, ja, sozusagen sondern mir selber auch entsprechend meiner Bildung sozusagen gewisse Informationen auch einzuholen, um hier verantwortet wählen zu können. Dass es darüber hinaus natürlich auch noch Initiativen geben könnte, partizipativere Modelle von Demokratie, BürgerInnenräte, wie es das zum Beispiel in Vorarlberg gibt, das halte ich durchaus für sinnvoll. Man muss aber dann immer auch kritisch nachfragen, wo ist die Legitimation dann dieser Räte? Ja, also sind die wirklich demokratisch legitimiert? Oder sind das dann wiederum nur jene, die sich halt aktiv einbringen? Was ist aber mit den anderen, die vielleicht die Information dazu nicht haben, die Bildung dazu nicht haben und so weiter? Ich bin auch sehr vorsichtig bei den ständig zu hörenden Forderungen nach mehr direkter Demokratie, bei der Komplexität der Probleme, die Politik heute zu bewältigen hat, bin ich sehr skeptisch, ob die sozusagen im Wege von Bürgerinitiativen und so weiter immer oder von Volksabstimmungen immer am besten gelöst werden, nämlich im Sinn von am nachhaltigsten gelöst werden. Und schließlich, denke ich, gehört zur politischen Teilhabe auch das Bewusstsein, eben nicht mit meiner Meinung alleine zu sein in dieser Gesellschaft, sondern dass es hier unterschiedlichste Positionen gibt, unterschiedlichste Interessen gibt und dass das auch eine legitime Vielfalt ist und sogar eine Vielfalt, die letztlich sogar positiv ist. Wo es dann eben einen dialogischen Prozess der ehrlichen Kompromissfindung braucht. Das Problem, das wir heute oft haben, dass wir in diesen Informationsblasen, in denen wir uns ständig aufhalten, eigentlich immer nur mit den Menschen kommunizieren, die ohnehin schon unserer Meinung sind. Und dann glaubt man sehr schnell, ich bin die Mehrheit und wir müssen diese, unsere Meinung einfach durchsetzen gegen alle, die anderer Meinung sind. Es wurde auch in den letzten Jahren, gerade in dem Land der Sozialpartnerschaft, nämlich Österreich, wurde über viele Jahre hinweg die Aushandlung von Kompromissen eigentlich, oder wurde der Kompromiss schlecht geredet. Es wurde sehr schnell immer vom faulen Kompromiss, also so als ob jeder Kompromiss automatisch faul wäre. Faul nenne ich einen Kompromiss nur dann, wenn er auf Kosten Dritter geschlossen wurde oder wenn sich Schwächere sozusagen nicht mehr mit sind, also wo auf Kosten Dritter man sich beide Seiten sich Vorteile raus, also die Verhandlungspartner sich Vorteile herausverhandelt haben. Aber ein Kompromiss, der ehrlich ausverhandelt wurde, lebt davon, dass es nicht Sieger und Verlierer gibt. Jede politische Lösung, die Sieger und Verlierer kennt, ist niemals nachhaltig, weil sie das Konfliktpotenzial für den nächsten politischen Konflikt schon in sich trägt. Das heißt, der Kompromiss ist eine Kunst und die gehört gewürdigt.
Spannend, ja. Ganz zum Schluss noch kurz eine Frage, ob es dir dazu vielleicht ein Impuls einfällt oder eine Idee. Was würdest du einer katholischen Männerorganisation für einen Tipp geben, die im nächsten Arbeitsjahr Thema Demokratie gestalten, sich auf die Fahnen schreibt? Gibt es von deiner Seite her Ideen, wo du sagst, das würde ich sinnvoll halten im kirchlichen Kontext, im Kontext einer Männerorganisation?
Vielleicht speziell einer KMP würde ich nahelegen, zu schauen, gibt es signifikante Unterschiede zwischen der Politik, wie sie Männer machen, im Unterschied dazu, wie Frauen Politik machen. Und es gibt durchaus Studien dazu und gerade die KMP könnte davon wissen, weil sie ja auch in der Entwicklungszusammenarbeit sehr stark ist, mit Sei-so-frei und so weiter. Und soviel ich weiß, wird in diesem Bereich mittlerweile sehr häufig mit Frauen kooperiert, weil Frauen häufiger Interessen verfolgen, auch politische Interessen, von denen, also die haben auch immer ihre eigenen Kinder noch im Blick und von denen auch die noch gut leben können. Während Männer oft, da geht es um Prestige, um sozialen Status, die sind oft konkurrenzorientierter und so weiter. Ja. Und hier könnte auch eine kritische Reflexion auch in der KMB stattfinden. Mhm. Ja. Wie halten wir es sozusagen mit dem Leben und Leben lassen? Denken wir nur an die eigenen Interessen oder wie stark können wir auch sozusagen die Interessen von kommenden Generationen fördern und vertreten oder von sonstigen schwächeren Bevölkerungsgruppen? Und das müssen wir uns gerade in Österreich immer wieder auch sagen, zu den schwächeren Gruppen der Bevölkerung gehört leider die Jugend.
Okay, da nehme ich mir mit sozusagen zum Schluss eigentlich was ohnehin schon doch recht bekannt ist, dass wir uns aber auch immer wieder in Erinnerung rufen können, nämlich aus die beiden Grundsätze aus der Befreiungstheologie, so die Option für die Armen und für die Jugend, dass man da auch einmal ein besonderes, und auf das Geschlechterverhältnis und auf die Geschlechterrollen. Ja. Danke für diese tollen Anregungen, überhaupt für dieses ganze Gespräch und für deine scharfsinnigen Analysen. Vielen Dank.
Danke auch.
Liebe Hörer und Hörerinnen, das war jetzt ein Interview mit dem Direktor der Katholischen Sozialakademie Österreichs, Dr. Markus Schlagnitwet. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei den kommenden Folgen unserer Podcast-Reihe Was Mann bewegt wieder mit dabei sind. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Wolfgang Bögl, theologischer Assistent der Katholischen Männerbewegung Linz.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was Mann bewegt. Euer KMB Podcast Team.